Halbwegs aktuellen Zahlen nachzufolge leben momentan ca. 2,5 Milliarden Christen auf dieser Welt. Das ist in etwa ein Drittel unserer Weltbevölkerung. Und das ist nicht über Nacht passiert. Das war auch kein Selbstläufer, dass das alleine so passiert ist, sondern immer wieder gab es in der Vergangenheit unserer Menschheitsgeschichte Menschen, die das Gefühl hatten, dass Gott sie auf eine bestimmte Weise ansprechen würde und dass sie aktiv werden müssten. Menschen, die mit ihren Fähigkeiten für Gott Großes geleistet haben, die mutig waren und sich haben von Gott führen und gebrauchen lassen. Ganz prominentes Beispiel ist unser deutscher Mönch Martin Luther, der eines Tages in seiner Zeit den Römerbrief liest und studiert und auf dieser Suche ist nach einem gütigen Gott, denn er selbst hatte Angst vor Gott, Angst vor dem Richter, der ihn bestrafen könnte für seine Fehler. Und er war auf der Suche, wie kriege ich einen gütigen Gott? Es macht mich fertig, an den Gott zu glauben, vor dem ich Angst habe. Und er findet Worte im Römerbrief, die für ihn zu einer Lebenswende werden. Wenn er liest, der Mensch wird vor Gott gerecht, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Sola fide prägt er später einen seiner Kernsätze, die dann zu der evangelischen Reformation führen. Allein der Glaube rettet uns. Und nicht nur Luther erlebt für sich eine Wendezeit, sondern die ganze Kirche erlebt einen Wendepunkt. Ohne diesen Mann würden wir heute hier als evangelische Christen vermutlich nicht sitzen. Zumindest nicht in dieser Form. Und doch, es reicht noch weiter zurück als nur Luther. Wie gesagt, der Anstoß für ihn, für seine Bewegung, das waren einige Verse aus der Bibel, aus einem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb. Ohne Paulus hätte es wahrscheinlich keinen Luther-Effekt gegeben. Und nicht nur das, wir müssen ja nicht vergessen, Luther war ja zu dem Teil immerhin Teil der katholischen Christen. Die Kirche, die sich hier in Europa etabliert hat, die sich gefestigt hat, die sogar Staatsreligion wurde. Aber ohne einen Missionar Paulus hätte sich der christliche Glaube schwer, kaum, vielleicht gar nicht über die Grenzen Israels verbreitet. Und ihr Bibelleser wisst wahrscheinlich, dass Paulus nicht immer so ein glühender Verfechter des Evangeliums war, sondern dass er lange Zeit vor seiner Bekehrung, durch Jesus selbst immerhin, ein Verfolger der Christen war, die in seinen Augen eine verabscheuungswürdige kleine Sekte, ein Irrglaube des jüdischen Glaubens war, der beseitigt werden musste. Und viele von uns kennen seine Bekehrungsgeschichte von der Apostelgeschichte 9, seinen Weg nach Damaskus mit den scheinenden Briefen, dass er auch dort Christen verfolgen darf, und seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus in einer Vision, die ihn erblinden lässt und die ihn dann nach Damaskus führt als blinder Mann. Und ich möchte mit euch diese Geschichte heute einmal anschauen, aber dabei möchte ich den Fokus nicht auf Saulus, auf Paulus, sondern auf Hananias legen, dessen Rolle wir oft vor Augen nicht so deutlich haben und seine Geschichte eigentlich selten erzählen. Ich lese uns dazu aus Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 19. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sprach ihn an. Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte, steh auf. Geh in die gerade Straße und frage im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus. Siehe doch, er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen, der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hergekommen. Er soll alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Heiden und ihren Königen wie vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Soweit der Text. Hananias wird in dieser Geschichte von Gott ganz direkt angesprochen. Und ganz ehrlich, das war lange Zeit und ist es ein Stück weit immer noch mein größter Traum gewesen, von Gott so direkt angesprochen zu werden. Als Teenager habe ich es mir so sehr gewünscht, es war mein größter Wunsch zwischenzeitlich, dass ich Gottes Stimme direkt mit meinen Ohren vernehmen kann und somit in einem ganz direkten Austausch mit ihm stehen kann. Und ich stellte mir vor, ich gehe dann durch meinen Alltag, durch die Schule, durch die Stadt, wo auch immer ich war, und würde einfach fragen: Hey Gott, wie schätzt du diese Situation ein? Wie soll ich mich verhalten? Gott würde sagen: Mach das oder lass das. Dann sage ich: Okay, mache ich, kein Problem. Und so hätte ich ein super Leben gehabt. Keine Zweifel an Gott und seinen Willen, kein Lamentieren darüber, was zu tun wäre. Ich hätte Klarheit und das würde mich dazu führen, dass ich mutig und direkt tue, was Gott von mir möchte. Ich vermute, dass ich nicht ganz alleine mit diesem Wunsch bin oder war. Dass es auch hier vielleicht Menschen gibt, die sich wünschen, diese tiefe Überzeugung zu haben, zu wissen, was Gott von ihnen möchte. Eben weil er es ihnen ja persönlich gesagt hat und es daran keinen Zweifel gibt. Oder weil sie in der Bibel gelesen haben und durch Gottes Wort ihnen ganz eindeutig klar wurde, was für sie dran ist und wie sie es ausleben sollten, was sie da lesen. Dass sie erkennen, auf welche Art und Weise sie Gottes Reich bauen sollen, wie man die Gesetze richtig hält oder wie man mit ganz bestimmten Menschen umzugehen hat. Und nicht alles ist falsch, was da gesagt und getan wird. Und nicht selten ist es aber auch so, dass wir meinen, Gott zu hören und gleichzeitig immer ihn in den Sachen hören, die uns nicht schwerfallen, auch sie zu tun. Dass es uns nicht schwerfällt, Gottes Wille zu tun, weil wir sagen, ja, der Überzeugung bin ich ja sowieso, das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Hananias geht es hier ganz anders. Er hört Gottes Stimme sehr deutlich. Aber das, was er da hört, das gefällt ihm überhaupt nicht. Er freut sich nicht, dass er zu den Menschen gehört, die den Auferstandenen persönlich hören können. Wir lesen auch nicht davon, dass er besonders stolz darauf ist, dass er einen ganz besonderen heißen Draht nach oben zu haben scheint. Er selber hört Gott und er ist unsicher und er ist skeptisch und er hat Angst, sein Leben zu verlieren. Ich finde, an dieser Stelle, an diesem Beispiel, an Hananias können wir erkennen, dass wenn Gott wirklich in unser Leben spricht, direkt durch die Bibel, dass es uns auch aufrütteln kann, dass es unser Verhalten in Frage stellen kann und dass wir vielleicht zu Sachen herausgefordert werden, die wir gar nicht wollen. Und ich habe da ein Beispiel von einer Person, die ich schätze. Ihr wisst, dass ich viele Jahre bei Teen Street war und einer der Hauptprediger, der Hauptsprecher bei Teen Street, Dan Potter, der war lange Zeit als amerikanischer Missionar in Polen tätig, also noch Anfang der 90er. Und er hat einmal erzählt, wie er Gottes Stimme wahrgenommen hat. Und ich nehme es ihm ab. Also ich habe ihn erlebt und ich traue ihm zu, dass das stimmt. Und er hat erzählt, wie er einmal, damals noch in Polen, an einem Wintertag durch den Park spazieren ging, einen Gebetsspaziergang gemacht hat und zu Gott gebetet hat: Gott, ich bin hier, ich bin nach Polen gekommen, egal was du willst, ich bin bereit, dir zu folgen. Mache, was du willst. Und tatsächlich hat er in dem Moment, so sagt er, Gottes Stimme gehört, die ihm gesagt hat, hörbar mit seinen Ohren: Leg dich auf den Boden, auf den Bauch, auf den Boden hin, als Zeichen der Anbetung. Hier und jetzt. Und da stockte er, denn war im öffentlichen Ort, wie sieht das aus, wenn auf einmal jemand sich auf den Boden legt? Es war ein Wintertag, hat er erzählt, es hatte geregnet, da waren Pfützen und er hatte einen ganz weißen Mantel, ganz weißen Winterjacke. Und das hat ihn gesagt: Okay, Gott, was auch immer du willst, das nicht, aber sag mir was anderes und ich mache es. Und hat Gott gesagt: Nee, hat er Gottes Stimme nicht gehört. Und das hat ihn erschrocken und aus Angst, Gott zu erzürnen, hat er sich auf den Boden gelegt und es gemacht. Und hat er noch einmal Gottes Stimme gehört, gesagt: Zu spät. Und dann hat er lange Zeit Gottes Stimme erstmal nicht gehört. Später dann wieder, weil das war so ein Moment, wo er gemerkt hat: Okay, das, was ich mit meinen Worten ausdrücke und meine Bereitschaft, es zu tun, das steht nicht in einem guten Verhältnis. Und ich glaube, ich behaupte, dass wir öfters mal die Bibel uns im Sinne einer Selbstreflexion, wo wir einmal über uns selbst nachdenken sollen, dass sie uns den Anspruch manchmal stellt, uns heilsam zu beunruhigen oder uns auch in Frage zu stellen. Und nicht nur, dass wir die Bibel als ein Siegel für unsere Meinung vor uns hertragen und sagen: Das ist richtig und ich kann es hiermit begründen. Die letzten 2 Jahre waren für einige, es mir begegnet, wirklich eine Argumentation zu sagen: Das ist der Grund, warum ich mich nicht impfen lasse, keine Maske trage oder sonst irgendwas mache. Weil Gott passt auf mich auf und ich bin dem Staat nicht hörig. Steht hier drin. Hat mir Gott gesagt, kann ich damit begründen. Punkt. Kann man so machen. Und doch glaube ich, dass das nicht immer das ist, was Gott möchte. Dass wir manchmal etwas gerne lesen und hören, was uns gut passt, aber Gott uns auch durch sein Wort herausfordern möchte. Und dann wird es unbequem. Das ist meine Frage. Lassen wir uns denn noch von der Bibel aufrütteln und herausfordern? Oder um es mit den Worten einer anderen bekannten christlichen Geschichte zu sagen, sind wir bereit, auch manchmal aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen? Oder bleiben wir in unserer sicheren Sphäre, in unserem sicheren Bereich? Finden wir in der Bibel immer nur die Bestätigung für unsere Ansichten? Diese Frage möchte ich so stehen lassen und noch schauen, was wir noch aus der Geschichte mit Hananias lernen können. Denn an der Geschichte von Hananias wird mir noch eine andere Sache deutlich. Als Gott mit Hananias in Kontakt tritt, berichtet er ihm von Saulus und wie er Gott Saulus schon erschienen ist. Und Gott hat Saulus gesagt: Da wird jemand kommen namens Hananias, der wird für dich beten, der wird die Hand auf dich legen. Das heißt, Hananias leistet hier in dieser Geschichte keine christliche Pionierarbeit, wenn er zu Saulus geht. Er betritt nicht als der Botschafter Gottes Neuland, das von Gott bisher noch unberührt war. Lange Zeit war es, oder ist es vielleicht auch jetzt noch, die Vorstellung von einigen Christen, dass es zum Teil auch heute noch genauso ist. Gottes Reich kommt in diese Welt. Gottes Reich wird in dieser Welt aufgebaut durch uns Christen. Da, wo wir hinkommen, da kommt dann Gottes Licht in die Dunkelheit der verlorenen Welt hinein. Das stimmt aber so nicht. Und dieser Text zeigt uns, Gott selbst ist die treibende Kraft, wenn es darum geht, sein Reich zu bauen und sein Reich zu gestalten. Er selbst ist derjenige, der sein Reich baut. Er wirkt und in diesem Fall sogar sehr massiv in das Leben von Saulus hinein, noch bevor überhaupt Hananias von Saulus weiß und seine Entwicklung. Und es gibt in der Theologie sogar einen Begriff dafür. Man redet da von der Missio Dei, der Mission Gottes. Er ist derjenige, der aktiv wird. Er hat sich selbst in diese Welt als Jesus gesandt, um in die Welt zu kommen. Er ist derjenige, der uns Menschen nachgeht. Und uns muss klar sein, dass Gottes Wirken nicht nur da stattfindet, wo wir Christen aktiv sind. Gottes Reich endet nicht an der Türschwelle von unserem Gemeindehaus und draußen fängt dann die böse, verlorene, dunkle Welt an, die gottlose Welt, wo wir Gott hinbringen sollen, damit sie endlich auch mal Gott erleben. Gott ist schon lange da und er wirkt schon seit langem im Verborgenen. Er wirkt in dem Leben von nichtgläubigen Menschen, selbst wenn die es ihm nicht zuschreiben würden. Wer den aktuellen Gemeindebrief liest, der liest da eine Geschichte, die Regina Schulz-Sassenberg uns mitgeteilt hat, in dem genau das deutlich wird, wie Gott zu ihrer nichtgläubigen Enkelin spricht. Lest es nach, auch das eine schöne Geschichte, passend zu der Predigt heute. Und er tut das, weil er die Menschen auch da draußen, ich sag mal draußen und drin hier, auch die Menschen, die ihn nicht kennen, geschaffen hat, weil er sie liebt. Wir kennen Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er sie ihm hingab. Die ganze Welt, nicht nur die, die ihn schon kennen. Ich möchte damit deutlich machen, es ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde oder als Christen, die dunklen Flecken auf der christlichen Landkarte aufzudecken, sondern wir sind vielmehr dazu herausgefordert, selbst zu entdecken, wo Gott schon lange am Wirken ist, noch bevor wir überhaupt dahin gekommen sind. Und da, wo wir Gottes Wirken entdecken, wo wir merken, Moment, hier tut Gott etwas, hier passiert etwas, was seinem Willen entspricht, da sollen wir aktiv werden, da sollen wir einsteigen, da sollen wir segnen. Denn das soll Hananias auch machen, er soll segnen. Er soll Saulus die Hand auflegen und ihn segnen. Hananias hat Angst, weil er schon viel Schlechtes über Saulus gehört hat. Und es stimmt in diesem Fall sogar. Jesus versucht ihm im Gespräch auch gar nicht deutlich zu machen, dass diese schlechten Nachrichten nicht stimmen. Er versucht ihm nicht zu widersprechen oder sie als falsch zu entlarven, sagen, das sind nur Fake News, das sind alternative Fakten, das stimmt gar nicht. Aber Jesus beachtet auch die Einwände gar nicht, die Hananias ihm hier vorbringt. Er weiß, Hananias hat Angst. Er weiß, er hat Angst, weil er diese schlechten Nachrichten gehört hat und weil sein gesunder Menschenverstand ihm sagt, halt dich fern von ihm, halt dich fern von deinen Feinden, meide den Ärger, halte dich da raus, gerade dann, wenn es dreckig oder gefährlich wird. Und Gott weiß, dass er durch bloßes Zureden Hananias auch nicht umstimmen wird, dass Argumente ihn nicht davon überzeugen werden, seine Ängste loszuwerden, davon frei zu werden, selbst wenn es Gottes Stimme selbst ist, die er da hört. Diese Angst, die Hananias hat, die überwindet er nur in dem Kontakt, durch die Berührung mit dem Feind. Geh nur hin. Denn er ist mein auserwähltes Werkzeug. Erst in der Berührung geschieht das Wunder. Erst in der Berührung verändern sich die Augen. Sie werden geöffnet und eine Umkehr findet statt. Und damit meine ich nicht nur die von Paulus. Meine Frage ist, wer, wenn nicht wir Christen, sollten die Bereitschaft haben, die Unberührbaren zu berühren, sie anzusehen, statt wegzugucken, sie anzusprechen, statt über sie zu sprechen. Ich finde, wir machen in der Hinsicht super Sachen. Es kostet Mut, und wir merken auch viel Arbeit, jemanden aufzunehmen, der geflüchtet ist. Und wir haben es trotzdem gemacht, trotz der vielen Ängste und Befürchtungen, die da sind, die berechtigt sind und sich auch als wahr herausstellen. Und trotzdem haben wir diesen Kontakt gesucht. Ich möchte uns ermutigen, weiterhin solche Schritte zu wagen. Nicht jeder von uns ist ein Paulus, im Gegenteil. Paulus, Martin Luther, es gibt in der Geschichte der Menschheit solche Menschen hin und wieder und die tun Großes, aber viele von uns sind es nicht. Aber wir sollen immer wieder kleine Hananiasse sein. Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen und anderen Menschen zu Gott hinführen. Unscheinbar und doch so wichtig. Von Hananias werden wir in der Bibel nichts mehr hören. Paulus ist derjenige, der Geschichte schreiben wird. Gottes großes, auserwähltes Werkzeug. Was wäre passiert, wenn Hananias Gott nicht vertraut hätte? Wenn er nicht zu diesem Saulus gegangen wäre? Ganz ehrlich, vermutlich hätte Gott einen anderen Weg gefunden. Und doch bleibt dieser Gedanke, ohne Hananias, kein Paulus, kein Römerbrief, kein Luther-Effekt, keine evangelische Kirche. Wo bist du herausgefordert, anderen Menschen ein Hananias zu sein? Was sind die Orte, was sind die Menschen, von denen du dich instinktiv einmal erstmal fernhältst, weil du in irgendeiner Form Berührungsängste mit ihnen hast? Und wo möchte Gott von dir, dass du in diesen Kontakt hineingehst und segnend handelst, segnend berührst? Durch Helfen, durch Zuhören, durch ein Gebet, durch eine segnende Haltung, durch eine Geste. Es gehört Überwindung dazu, es gehört Mut dazu, das weiß ich. Das weiß ich selbst, weil ich das oft erlebt habe und dachte, sag ich was? Na, lieber nicht. Dann war die Möglichkeit weg und hatte ich gedacht, hätte ich was sagen sollen. 9 von 10 Malen. Aber dieses eine Mal mache ich es dann und dann merke ich es. Funktioniert. Gott wirkt. Wo brauchst du den Mut dazu, solche Menschen, solche Orte aufzusuchen und dich auf sie, auf diese Orte, auf diese Menschen einzulassen? Gott ist schon da. Das möchte ich euch zusagen. Er ist dort schon am Wirken und am Werk, noch bevor wir dorthin gekommen sind. Ich glaube, was wir zu tun haben, da brauche ich euch an der Stelle nichts sagen. Das habt ihr ganz gut vor Augen. Dazu sitzen hier zu viele Menschen vor mir, die das Wort Gottes, die Bibel schon seit Jahren kennen und genau wissen, was eigentlich von ihnen gefordert wird. Falls es jemand nicht wissen sollte, sprecht mich gerne nach dem Gottesdienst an. Ich nehme mir gerne die Zeit, mit euch ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube eigentlich, keiner hier sitzt und fragt sich, was sollen wir eigentlich tun als Christen? Oder in Situationen, dass wir das nicht wüssten. Die Frage ist nur, antworten wir auf diesen Ruf Gottes, so wie Hananias es getan hat, als er gesagt hat, hier bin ich, Herr. Amen.